Ja, Andreas wird heute wieder predigen und auch heute wollen wir natürlich vorneweg gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute, das wir hören dürfen. Und ich bete zuallererst für uns, dass du ja, uns begegnest mit deinem Heiligen Geist. Wir entscheiden uns, unsere Herzen zu öffnen für das, was du heute durch den Andreas sagen möchtest. Und wir beten für unseren Andreas, dass du ihm Weisheit gibst, dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst, durch deinen Heiligen Geist ihn führst, ihn leitest, dass wir das hören, was wir hören sollen, das hören, was du möchtest heute, was wir hören. Und wir glauben, dass es gute Frucht bringen wird in unseren Herzen und dass diese Frucht hervorkommen wird. Wir segnen den Andreas, wenn er jetzt das Wort verkündet, in deinem Namen. Amen.
Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Möchte mit euch heute auch entsprechend des Anlasses mit euch heute über Hoffnung nachdenken. Und ich habe am Mittwochvormittag dann die WhatsApp gelesen, die Nachricht vom Heimgang unserer Kathleen. Und die meisten werden sich noch erinnern an den Pottich, den wir hier aufgestellt haben, wo wir sie getauft haben. Ist noch jemand da, der sich erinnert? Mit ihrer großen Tochter zusammen. War eine starke Zeit und es war nicht umsonst. Viele sind vielleicht enttäuscht, betroffen, ich auch. Traurig, das dürfen wir sein. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir durch ein Tal des Todes gehen, dürfen wir traurig sein. Etliche haben sich investiert, um einen Durchbruch zu erleben. Gott, der heilt, auch heute noch. Stundenlang könnten wir hier Zeugnisse bringen, was weltweit nachweislich medizinisch bestätigt geschieht. An Wundern, an Heilungen, an Wiederherstellung von inneren Organen. Organe, die nicht da waren, nicht zu finden waren auf dem Röntgenbild und dann wieder da waren. Ich habe noch ein oder zwei Tage, bevor Kathleen heimgegangen ist, habe ich ihr ein Video zukommen lassen von einem Gespräch von Bibel-TV. Manche kennen Bibel-TV. Das ist ein guter Sender. Sollte man manchmal anschauen. Guter Sender. Und diesen Mann hatten wir hier in der Gemeinde. Wer weiß das noch? Ach, ihr habt es gesehen. Und ich weiß, dass Bibel-TV nur Zeugnisse reinnimmt, die hieb- und stichfest, belegbar, medizinisch ordentlich nachvollziehbar sind. Sie hatte die ganzen Unterlagen von den Ärzten vor sich. Er war auch tot. Er war tot. Wirklich tot. Mause tot. Und Gott hat ihn zurückgeholt zum Leben. Unsere Kathleen nicht. Beides müssen wir stehen lassen. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere schon, wie auch der Jörg das so gut formuliert hat, lohnt es sich intensiv, so einseitig zu beten? Herr, wir rufen Heilung aus. Lohnt es sich? Bringen wir uns da nicht selber unter Druck, auch als Gemeinde? Weil ich kenne viele Gemeinden, die sehen das viel entspannter. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn und damit gut. Ich möchte heute etwas kühn sein, heute Morgen. Ich sage ja, der Herr hat es gegeben, aber der Herr hat es nicht genommen, aber er hat sie angenommen. Das macht für mich einen Unterschied. Der Herr hat sie angenommen, weil sie an Jesus geglaubt hat. Ganz einfach. Versuchen wir, Gott zu manipulieren? Warum Gott? Die Fragen gehen einige durch den Kopf. Manche haben sich sehr investiert, manche vielleicht weniger. Haben wir zu wenig getan? Verlangst du vielleicht einen höheren Preis von uns? Noch mehr fasten? Noch mehr beten? Ihr Lieben, wenn wir uns hier zu sehr reinsteigern, besteht die Gefahr, entweder wir rutschen in Verdammnis oder wir rutschen in Leistungsorientierung. Seid ihr mit mir? Entweder wir kippen ab von der einen Seite und sagen, unser Tun hat nicht gereicht. Bei allen Fragen, die bleiben. Oder wir gehen auf die andere Seite und sagen, das nächste Mal, wir werden noch mehr und rund um die Uhr und tun und tun und tun. Salbung, ihr Lieben, kommt nicht von Leistung, sondern von Hingabe. Vielleicht denkst du auch, ich bin und war so hingegeben, ich habe gebetet und gefastet und heilig gelebt, bin hungrig nach ihm, trotzdem passiert zu wenig. Ich versuche nicht, diese Frage heute zu beantworten, ich kann es nicht. Und trotzdem stehe ich hier und sage, Gott ist gut und nur gut. Bill Johnson sagte einmal, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, dass er glaubt, dass manche Wunder nicht geschehen, weil Gott uns besser kennt, wie wir uns selbst kennen. Vielleicht hast du auch gar keine Frage, weil du ja so, wieso irgendwie gewusst hast, diese Überbetonung von Heilung, das kann nicht gut gehen. Das muss zwangsläufig zur Enttäuschung führen. Vielleicht. Ich möchte mit euch in einen Text reingehen, der den meisten von uns, denke ich, schon bekannt ist. Und daraus etwas Hoffnung nehmen. Da geht es um Hoffnung. Hebräer 6, 17 bis 20. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Ich sagte kurz, worum es geht. Die meisten, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, wissen das. Abraham bekam eine Verheißung, als Gott sagte, zieh aus deiner Heimat, nimm deine Familie mit. Also er hatte nur die Frau und sein Neffe Lot ging auch mit seiner Familie. Ich will dich segnen, deine Nachkommen sollen zahlreich sein. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das war eine Verheißung. Viele, viele Jahre später, Jahrzehnte später, kam dann Isaak, der Sohn der Verheißung. Nachdem Isaak ein junger Knabe war, vielleicht so alt wie mein großer Enkelsohn jetzt, 8, 9, 10, 11, keine Ahnung, sagte Gott etwas sehr für uns Grausames. Er sagte Abraham, opfere mir deinen Sohn. Und Abraham nahm seinen Sohn und er hätte ihn wirklich geopfert für Gott. Aber die Bibel betont an jeder Stelle, Gott hasst Menschenopfer. Das haben andere Leute gemacht, die andere Götter angebetet haben. Und in dem Moment, wo Abraham seinen Sohn opfern wollte, sagt Gott, stopp, tu es nicht. Ich sehe, dass dein ganzes Herz ungeteilt mir gehört. Und dann verbirgt sich Gott mit diesem Eid, von dem wir gesprochen haben. Und wiederholt seine Verheißung wiederum und sagt, ich schwöre bei mir selbst, bei wem soll Gott schwören? Es gibt keinen höheren als ihn. Und jetzt lesen wir weiter, Hebräer 6, 18. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, die Handlungen ist die Verheißung ohne Eid und die Verheißung mit Eid. Das sind die zwei unabänderlichen Handlungen, in denen Gott unmöglich liegen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns hingegangen ist. Ich möchte dir sagen, Abraham bekam die Verheißung und wir sind hier und die Bibel sagt ganz klar, dass alle Nachkommen, uns Christen eingeschlossen, Erben dieser Verheißung ist. Fragen wir uns kurz, um welche Verheißung geht es? 1. Mose 22,16 und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Ich habe euch die Geschichte kurz erzählt vorhin. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung. Es geht in der Verheißung vor allen Dingen um drei Dinge. Um Segen, du kannst die Bibel untersuchen, was Gott unter Segen versteht. Da ist das, was wir Gott manchmal in die Schuhe schieben, nicht dabei. Okay? Es geht um Größerwerden, um Wachstum. Und es geht darum, die Tore oder die Pforten des Feindes in Besitz zu nehmen. Wir kriegen dann auch noch eine Parallelstelle aus dem Neuen Testament mit. Und die Gemeinde, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Oder andersrum, die Pforten der Hölle werden der Gemeinde nicht standhalten. Jesus nimmt diese Verheißung und bringt sie von Abrahams Zeit hervor. Also hier haben wir die Verheißung, auf den Jesus seinen Dienst aufbaute. Jesus baute seinen Dienst auf diese und andere Verheißungen auf. Galater 3,9, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Lukas 4,18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangene Befreiung zu verkünden. Den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Johannes 10, Vers 10, eine markante Bibelstelle, wo Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Hier sehen wir schon, wo Jesus den Tod hinschiebt. Seid ihr mit mir? Wir können hier sehen, wo Jesus den Tod einordnet. Der Dieb kommt, um zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und er gab diesen Dienst, Jesus gab diesen Dienst, der auf der Grundverheißung von Abraham aufgebaut war, seinen Nachfolgern weiter, bis zu uns heute. Du bist Petrus, Matthäus 16,18. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten, hier haben wir wieder dieses Wort, Tore, Pforten, des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ich habe schon gesagt, man kann das zweierlei verstehen. Die Gemeinde wird alle Angriffe überstehen. Aber du kannst das auch genauso übersetzen. Die Gemeinde geht in die Offensive. Sie geht aus dem Kampf als Sieger hervor. Das meint 1. Mose 22, Vers 17. Ich werde, ihr Abraham, deine Nachkommen werden die Tore des Feindes besetzen. Schauen wir noch ein paar Bibelstellen an. Matthäus 28,20. Und er lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was hat er ihnen befohlen? Unter anderem kannst du das in Matthäus 10 und 7 nachlesen. Geht hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Ihr Ihr Lieben, das Alte und das Neue Testament lassen keinen Zweifel zu. Gott ist ein Feind von Sünde und Krankheit. Das bedeutet nicht, wenn ich krank bin, dass Gott mein Feind ist. Aber er ist ein Feind von der Krankheit, die mein Leben mehr und mehr beeinträchtigt und zerstören wird. Gott ist ein Feind von Sünde, Krankheit und Tod. Und Jesus kam, um das zu verändern, um das zu besiegen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Dafür hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Deswegen feiern wir Ostern. Und ihr Lieben, ich sag's nur für mich, weil du musst es selber für dich entscheiden. Für mich gibt es keine Option, unabhängig der Erfahrungen, die ich bis jetzt noch mache, unabhängig der Enttäuschungen, die ich noch erlebe, wenn ich für Menschen bete, unabhängig von dem, was ich nicht sehe, aber hoffe zu sehen. Für mich gibt es keine Option. Bill Johnson, ein Pastor aus Reading, Amerika, hat gesagt, nur weil es nicht üblich ist, heißt es nicht, dass es normal ist. Nur weil es nicht üblich ist, dass Kranke geheilt werden in unserer westlichen Welt, heißt es nicht, dass es biblisch normal ist. Die Bibel ist voll davon. Und auch in unserer Zeit nimmt das zu. Ihr Lieben, ich möchte uns sagen, wir gehen gleich wieder zurück in die hoffnungsmachende Bibelstelle. Wenn wir Gottes Wahrheit über Todkranke aussprechen, dann ist das für mich kein Versuch, Gott zu manipulieren. Dass er das tut, was wir wollen. Warum? Ich glaube, wenn wir ihn in der Anbetung erheben, über alle Macht des Feindes, dann tun wir das, weil er Gott ist und weil wir ihn lieben. Wir lieben ihn nicht wegen der Durchbrüche, sondern wir lieben ihn, weil er Gott ist. Wir lieben ihn nicht wegen der Heilungen und Zeichen und Wunder, die auch wir hier in zunehmender Weise erleben werden. Wir lieben ihn, weil er Gott ist. Er ist liebenswert. Allein das reicht aus. Und wir tun es, wir beten weiter, weil er es uns gesagt hat. Tut es, macht es. Wir haben nicht gesehen, was wir sehen wollten. Was tun wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir beten weiter. Wir beten ihn weiter an. Da möchte ich gern einer sein, der auch vorangeht. Wir beten ihn weiter an. Wir beten ihn an. Wir lieben ihn. Er ist unser geliebter König. Und in einem Königreich geschehen oft Dinge, die man nicht nachvollziehen kann. Aber der König ist anbetungswürdig. Ist jemand hier, der Amen dazu sagen kann? Das ist die einzige Reaktion, ihr Lieben, glaubt mir, das ist die einzige Reaktion, die uns helfen wird, unsere Häupter zu erheben, weiterzugehen. Gott ist Gott. Und ich sage es an dieser Stelle, auch mit Traurigkeit, er schuldet uns keine Antwort. Das ist der Unterschied zu uns. Er schuldet uns keine Antwort. Vertrauen wir ihm oder schmeißen wir alles über Bord, weil das Leben nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Ich bin sein geliebtes Kind, was nicht alles verstehen wird, was der Vater zulässt und auch tut. Aber ich habe mich festgelegt in meinem Herzen, ich will ihm dienen. Nicht als Sklave, nicht als Knecht, sondern weil er mein lieber Vater ist. Aber er ist es, der den Auftrag gab. Sorry, es tut mir leid. Er sagt, betet für die Kranken. Also was tun wir? Wir beten für die Kranken. Wer bin ich, dass ich ihn in Frage stelle? Nur weil der Erfolg ausbleibt? Jesus sagte, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Er selbst sagt, wonach ich streben soll. Und das Reich Gottes ist gleichzusetzen mit dem Reich der Himmel. Das, was wir beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel gibt's keinen Tod und keine Krankheit. Hier erleben wir es noch. Aber wir sollen danach trachten, dass das vom Himmel auf die Erde kommt. Mehr und mehr und mehr. Und da will ich für mich sagen, da gibt es keine Option für mich. Ich hörte eine Geschichte, ein Sportler verlor einen Arm bei einem Unfall. Nach langer Auszeit schaute er, welche Sportart er mit nur einem Arm ausüben konnte. Kann wahrscheinlich keiner so richtig glauben. Er wurde ein Handballer. Klingt unglaublich. Aber er wurde Handballer. Und er kniete sich so rein, er trainierte so sehr als Handballer, dass er besser und besser und besser wurde. Er wurde Profi-Handballer und spielte in der obersten Liga mit. Eines Tages kommen Journalisten zu ihm und fragten ihn, wie ist es möglich, seinen Gegner zu besiegen, der zwei Arme benutzen kann? Und dann sagte er, die Antwort ist ganz einfach. Die Antwort heißt Option. Er sagt, wenn der Ball zu dem Gegner kommt, müssen Sie überlegen, mit welcher Hand nehme ich jetzt diesen Ball an? Diese Option habe ich nicht. Was will er damit sagen? Das spart mir Zeit. Nichts anderes. Das klingt für uns unglaubwürdig, crazy, durchgeknallt, ist eine wahre Geschichte. Er hatte keine Option, welchen Arm nehme ich gleich. Dadurch wurde er schneller wie alle anderen. Alle Kraft konzentrierte sich auf einen Arm. Ich möchte sagen, ich habe keine Option, außer das zu tun, was Jesus aufgetragen hat. Wir beten für die Kranken. Der Auftrag ist ja noch extremer. Er sagt, heilt sie. Aber er weiß, dass letztendlich seine Kraft das tut. Ich kann es aus meiner Kraft nicht tun. Und da habe ich auch Frieden drüber. Seit einiger Zeit versuchen wir als Gemeinde, nur noch diese eine Option zu wählen, die da heißt, Gott ist gut. Wir tun, was er sagt. Fertig. Gehen wir zurück zu Hebräer 6. Gucken wir noch uns kurz an. Ich bin gleich am Ende mit meiner heute besonders langen Predigt. So, jetzt muss ich nochmal vorgehen. Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren Anker und als einen festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter dem Vorhang. Also wir haben zuerst das Bild eines Ankers. Aber bevor wir uns das anschauen, fragen wir uns, was ist denn im Inneren hinter dem Vorhang? Welches Bild greift hier der Schreiber des Hebräerbriefes auf? Und das haben wir hier. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehörte der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen, und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Ich weiß nicht, ob es im Himmel so etwas gibt, so einen Raum oder irgendetwas, wo sowas ähnliches ist. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass Mose, als er dieses Zelt der Begegnung baute und dieses Allerheiligste baute, was er dann auch später von Salomo im Tempel übernommen wurde, dass Mose diese Vorgabe genauso machte, wie Gott sie ihm gab. Ich denke schon, dass vielleicht sowas Ähnliches im Himmel sein wird, denn wir lesen von Jesus, dass er uns dahin vorausgegangen ist. Also, halten wir fest. Die Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker. Was macht ein Anker? Ein Anker sorgt dafür, dass das Schiff dort bleibt, wo es angelegt hat. Seid ihr mit mir? Okay? Das heißt, wenn es keinen Wind gäbe, wenn es ganz windstill wäre, wenn sich nichts bewegen würde auf dem Wasser, bräuchte das Schiff keinen Anker. Seid ihr mit mir? Der Anker ist dazu da, dass das Schiff dort bleibt, wo es ist, wenn es stürmt. Okay? Das ist ähnlich wie mit den zwei Häusern, von denen Jesus spricht. Der eine baut auf Fels, der andere baut auf Sand. Wenn der Sturm kommt. Und Stürme sind etwas Normales in unserem Leben. Es ist nicht normal, dass eine gerade mal knapp über 40 Jahre Mutti hinweggerissen wird. Das ist nicht normal und wir sollten es nie als normal anschauen. Das sollten wir niemals tun. Aber Stürme sind normal. Und dann erleben wir jetzt die Situation, wir haben gekämpft, wir haben gebetet, wir haben geglaubt, es ist nichts passiert. Was passiert? Unsere Hoffnung fängt an zu sinken. Unser Boot will sich wegbewegen. Seid ihr mit mir? Unser Boot will sich wegbewegen. Hat es Sinn? Macht es überhaupt Sinn? Leben wir nicht entspannter, wenn wir einfach immer nur sagen, Gott, dein Wille, wie du willst und alles ist gut. Aber wir wissen ja, was Gottes Wille ist. Auch wenn wir ihn nicht erleben, wissen wir es trotzdem. Ja, ist es dann Gottes Wille? Ja, die Bibel sagt, es ist sein Wille. Ich bin so groß geworden, seitdem ich Jesus mein Leben gegeben habe, habe ich daran festgehalten und weiß in meinem Herzen, Gott ist gut und Finsternis ist nicht in ihm. Und jetzt ist die Hoffnung, die schwindet. Was ist in der nächsten Situation? Was werden wir dann erleben? Was werden wir dann erleben? Und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, der Anker der Hoffnung ist im Allerheiligsten. Okay? Und im Allerheiligsten haben wir diese Dinge, die ihr hier seht. Wir haben den goldenen Räucheraltar. Ich sag euch, wie wir unsere Hoffnung festhalten jetzt. Der goldene Räucheraltar hat die Bedeutung, Räucheraltar hat immer die Bedeutung Gebet und Anbetung. Als ich früh erfahren habe, dass unsere Kathleen heimgegangen ist, habe ich erst mal tief Luft geholt, weil ich wollte es gar nicht glauben. Alle äußeren Zeichen haben dafür gesprochen, aber in meinem Herzen, ich wollte es nicht wahrhaben. Da habe ich Sabine angerufen, die schon unterwegs war. Und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe Kathleens Lieblingslied gespielt, was sie gesagt hat hier in der Gemeinde, was hier in der Gemeinde ihr Lieblingslied ist. Wisst ihr, was das ist? Der Himmel ist offen. Viele tausend Engel beten an das Lamm. Und dann habe ich angefangen, das Lied zu spielen, dann habe ich angefangen, im Geist zu singen, also in neuen Sprachen zu singen, habe einfach Viertelstunde, 20 Minuten nur Gott angebetet. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie dieser Anker der Hoffnung ins Innere des Vorhofs gegangen ist. Bist du mit mir? Ins Innere hinein. Ich habe plötzlich gemerkt, wie Hoffnung in meinem Herzen aufgestiegen ist. Da war sogar noch ein bisschen kurzzeitig Hoffnung da. Es ist ja noch nicht zu Ende. Na? Manche Toten stehen auf, auch heute noch. Aber diese Hoffnung ist geblieben. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir alle trauern und Kathleen Freude hat. Ich sage es nochmal. Wir dürfen trauern und Kathleen darf sich freuen. Okay? Goldener Räucheraltar, Gebet, Anbetung stärkt unsere Hoffnung. Das nächste ist die Bundeslade. Wisst ihr? Das, was unsere Hoffnung am Leben erhält, ist seine Gegenwart. Seine Gegenwart, die nicht nur geglaubt wird, sondern die erlebbar ist. In der Anbetung, wenn du sein Wort liest, wenn du auf deinem Zimmer vielleicht einfach mal kniest, sitzt, stehst vor ihm. Die Bundeslade, Gottes Gegenwart, bei allen ungelösten Fragen kommen seine Vorderarme und wollen uns umarmen. Seine Gegenwart gibt Hoffnung. Wieder dieser Anker hinein. In einen Bereich, der für uns hier nicht so zugänglich ist. In einen unsichtbaren Bereich. Und du kannst es ausprobieren. Egal, wie groß dein Schmerz ist, geh 10 Minuten alleine. Vielleicht sagst du, Gott, ich habe abgeschlossen mit dir. Ich bin fertig mit dir. Du bist mir zu grausam, was du zulässt. Ich ermutige dich, geh 10 Minuten, 15 Minuten allein in einen Raum. Setz dich hin, ganz allein und sage, Gott, der Andreas, der hat von deiner Gegenwart gesprochen. Wo ist sie? Ich will deine Arme spüren. Gott wird dich hören. Gott wird es tun. Dann haben wir dieses Manna. Das war das Brot vom Himmel, was die Israeliten in der Wüste bekommen haben. Das bedeutet ganz einfach, wir sind nicht abhängig von Durchbrüchen, von Zeichen und Wunder, sondern wir leben direkt von ihm. Ist jemand da, der Amen dazu sagen kann? Wir leben direkt aus der direkten Beziehung zu ihm. Wir brauchen keinen menschlichen Mittler mehr. Du brauchst keinen Pfarrer und keinen Pastor und keinen Priester, um direkt mit Gott in Kontakt zu kommen. Du brauchst nicht mal deinen Bruder und deine Schwester in der Gemeinde. Du selbst hast einen direkten Draht zu ihm. Und wenn du dich hinsetzt und sagst, Gott, ich brauche deinen Manner, ich brauche jetzt dein Futter, ich brauche dein Ding. Vielleicht legst du irgendwo deine Bibel auf und du stößt aus einem Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du fängst an, diesen Psalm zu lesen, einmal, zweimal, dreimal, und du bist tief berührt. Vielleicht. Und du merkst, du lebst von einer Speise, die dir kein Mensch geben kann. Hoffnung. Hoffnung lebt von ihm. Nicht von den Erfahrungen. Bist du mit mir? Und ein letztes fand ich so interessant. Ich glaube, 4 Dinge waren es. Der ewig blühende Stab von Aaron. Ich erspare uns die Geschichte, weil ich heute mir vorgenommen habe, wirklich nur kurz zu predigen. Der ewig blühende Stab von Aaron. Wisst ihr, was der bedeutet? Er hat viele Bedeutungen. Darüber könnte man eine Predigt allein halten. Aber ich will so die für mich wichtigste, auch für unsere Situation, die wichtigste Bedeutung herausziehen. Die Bedeutung heißt, der Tod hat ein Ende. Das ist die Hoffnung, die da hineingeht. Der Tod hat ein Ende. Ewiges Leben gehört zu unserem Erbteil. Und bei aller Trauer, auch innerhalb der Gemeinde, ihr Lieben, lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren. Lasst uns nicht zu sehr in dieser Enttäuschung verharren. Wir haben nicht gesehen, was wir geglaubt haben. Aber Kathleen sieht, was sie geglaubt hat. Und das muss uns wieder ein Stück nach vorn bringen und sagen, ja und? Was steht denn am Ende? Der Sieg steht am Ende. Ewiges Leben steht am Ende. Die ihr jetzt hier eine kleine Zeit leid tragt und dich ausstreckt nach der Hoffnung der Herrlichkeit des ewigen Lebens. Da gibt es Christen, die werden ihr ganzes Leben lang bestialisch verfolgt. Die erleben hier auf dieser Erde keinerlei Befreiung. Die erleben Hinrichtung, Köpfen, Gefängnis, all ihr Leben. Und die fangen an, Gott zu singen. Warum? Weil der Anker der Hoffnung hineinreicht. Und sie sehen in ihrem Herzen diesen blühenden Stab Aarons und sagen, das hier ist zeitlich begrenzt. Der Tod hat ein Ende. Ewiges Leben gehört zu unserem Erbteil. Wenn das nicht Hoffnung ist, ihr Lieben, wenn das nicht Hoffnung ist. Also was werden wir tun? Wir werden unseren Anker nehmen und sagen, er soll wirklich hineinreichen in dieses Allerheiligste, in diese engste Verbindung mit Gott. Und wir werden, wie unser Bibelschullehrer Martin Spreer so schön gesagt hat, den Schmerz umarmen. Und in dieser Umarmung trotzdem aussprechen, Gott, du bist gut. Und bei dir ist Leben die Fülle. Ich bin fertig. Amen. Amen. Seid ihr ein wenig ermutigt? Ich hoffe, deswegen sage ich das nicht. Ich meine nur, mir war es wirklich wichtig, wir hören heute etwas eher auf, das ist nicht so schlimm. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Und wenn die Stürme kommen, mein Gott ist größer. Mein Gott hat alles in der Hand. Und auch wenn es wir vielleicht gar nicht so richtig glauben können, du bist hier in diesem Raum. Und du machst keinen Unterschied zwischen Menschen jetzt, die sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, oder Menschen, die sagen, wir lieben dich weiter, Gott, weil du hast dich entschieden zu lieben. Und davon rückst du keinen Millimeter ab. Und du hast dich entschieden, seit Jesus auf dieser Erde war, den Himmel aufzumachen. Du hast dich entschieden, den Menschen Gutes zu tun und die Werke des Teufels zu zerstören, Dunkelheit zurückzudrängen mit deinem Licht. Mehr und mehr und mehr. Und dazu sind wir berufen als Gemeinde, mit deiner Barmherzigkeit Menschen zu lieben, ihnen zu dienen, auf natürliche Weise und auf übernatürliche Weise. So ehren wir dich und lieben dich. Und wir singen zu dir, Herr, und beten dich an.
Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dafür, dass du den Himmel aufgemacht hast. Und so bete ich jetzt, bevor wir auseinandergehen, dass wir das nehmen, dass wir das bewahren und dass du es versiegelst in unseren Herzen, dass du mitten unter uns bist, dass du der bist, dem alles möglich ist und dass du der bist, dem wir weiter vertrauen, dass du der bist, Herr, der Anker ist für unsere Seele, wenn Stürme kommen und dass du der bist, der sich darum kümmert, Herr, wenn du sagst, wir fahren über die stürmische See, dass wir dann auch ankommen werden, weil du es bist, der dieser Anker ist. Und weil du es bist, den wir lieben, den wir ehren und dem wir vertrauen. Danke, Jesus. Und so seid gesegnet, kommt gut nach Hause. Amen.